Ja, liebe Gemeinde, 500 Jahre Reformation, das feiern wir in den nächsten Monaten. Die Lutheraner feiern schon länger. Sie haben 2007 bereits die Lutherdekade begonnen. Aber vom 31. Oktober 2016 bis Ende 2017 feiern wir Adventisten mit. Der Sattgottesdienst hat ja letzte Woche dafür den Startschuss gegeben. Was gibt es denn zu feiern? Der 2004 verstorbene Schauspieler Peter Ustinov bemerkte einmal: Ein rundes Jubiläum ist ein Datum, an dem eine Null für eine Null von mehreren Nullen geehrt wird. Ein rundes Jubiläum ist ein Datum, an dem eine Null für eine Null von mehreren Nullen geehrt wird. Gilt das auch für das Reformationsjubiläum? Martin Luther war sicher keine Null. Deshalb hat Peter Ustinov auch selbst in einem Luther-Film mitgespielt. Zwar nicht als Luther-Darsteller, aber immerhin in der Rolle des Luther-Förderers als Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen. Schwieriger ist die Frage, wofür wir Martin Luther ehren. Für eine Null beziehungsweise gleich für zwei Nullen? Geht es um die 500 Jahre? Hoffentlich nicht. Hoffentlich geht es um das, was auch nach 500 Jahren noch Sprengkraft hat. Wird Martin Luther von mehreren Nullen geehrt? Schwer zu sagen. Martin Luther muss in diesem Jahr viele Ehrungen ertragen. Da wird auch so manche Ehrung dabei sein, über die er sich selbst gar nicht so sehr gefreut hätte. Egal. Wichtig ist, dass wir nicht nur Luther-Renaissance betreiben oder, was eigentlich noch schlimmer wäre, versuchen, Martin Luther für uns zu vereinnahmen. Wichtig ist, dass wir uns von ihm herausfordern lassen, den Glauben neu zu entdecken. Das Reformationsjubiläum ist in diesem Sinne eine Chance, um über die Grundfragen unseres eigenen Glaubens nachzudenken und diesen Glauben auch zu vertiefen. Wenn wir das tun, bin ich sicher, dann haben wir dafür die ausdrückliche Zustimmung Martin Luthers und der anderen Reformatoren. Schließlich haben sie selbst vieles neu entdeckt. Und zwar in einer solchen Intensität und Dichte, dass es auch nach 500 Jahren noch sinnvoll ist, dass wir uns von ihnen inspirieren lassen. Deshalb, das ist sozusagen eine Vorwarnung oder Vorankündigung, möchte ich in den nächsten Monaten einige Lehrpredigten halten. Es wird wahrscheinlich auf 4 hinauslaufen. Also hält sich noch an Grenzen, ist noch übersichtlich. 4 Lehrpredigten, in denen ich zentrale Anliegen der Reformation aufgreifen möchte. Und beginnen möchte ich heute mit einem Impuls, der gar nicht so häufig betont wird und den auch manche Luther-Fans eher kritisch sehen. Und zwar Luthers Lehre vom unfreien Willen. Für Martin Luther war diese Lehre zentral. Auf dem Höhepunkt der Reformation veröffentlicht der humanistische Philosoph Erasmus von Rotterdam ein Büchlein mit dem Titel »Vom freien Willen«. In diesem Büchlein setzt sich der gelehrte und allgemein anerkannte Philosoph Erasmus von Rotterdam mit der Reformation Martin Luthers auseinander. Nicht so polemisch wie die Gegner Martin Luthers in der römisch-katholischen Kirche, sondern sehr gemäßigt und durchaus wohlwollend. Martin Luther antwortet ihm nichtsdestotrotz mit der Schrift vom unfreien Willen. Er lobt Erasmus dafür, dass er keine billige Polemik betreibt und dass Erasmus nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze eröffnet, sondern er lobt ihn dafür, dass er den entscheidenden Punkt getroffen hat. Ich zitiere Originalton Martin Luther: Ich gebe zu, du bist bedeutend und mit vielen, und zwar den edelsten Gaben von Gott ausgezeichnet. Ich aber habe und bin nichts, außer dass ich mich doch wohl rühmen darf, ein Christ zu sein. Weiter lobe und preise ich dich auch deswegen außerordentlich, dass du als einziger von allen anderen die Sache selbst angegangen bist, das heißt den eigentlichen Kern der Sache, und mir nicht zugesetzt hast, mit jenen nicht eigentlich zur Sache gehörenden Fragen über das Papsttum, das Fegfeuer, den Ablass und ähnlichen Dingen, die mehr Lappalien als wirkliche Probleme sind, mit denen bisher fast alle auf mich vergeblich Jagd gemacht haben. Du einzig und allein hast den Angelpunkt der Sache gesehen und die Hauptsache selbst angegriffen. Dafür danke ich dir von Herzen. Freundliche Worte. Aber nichtsdestotrotz, aus Luthers Sicht hat Erasmus von Rotterdam den Hauptpunkt angegriffen. Und deshalb eignet sich dieses Thema natürlich sehr gut für die erste Lehrpredigt zum Reformationsjubiläum. Der Text für die heutige Predigt stammt natürlich nicht aus den Schriften Martin Luthers, sondern aus der Heiligen Schrift, aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 8, die Verse 31 bis 36. Und natürlich lese ich nach der Übersetzung von Martin Luther. Johannes Kapitel 8, Verse 31 bis 36. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Sigmund Freud, wir springen ein paar Jahrhunderte nach vorne in unsere Zeit. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, sprach von drei Kränkungen des Menschen durch die Wissenschaft: der kosmologischen, der biologischen und der psychologischen Kränkung. Kopernikus, der habe klargestellt, dass die Erde, unser Wohnsitz, nun wirklich nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Und Charles Darwin, der habe uns ins Tierreich eingeordnet. Die schwerste Kränkung, so Sigmund Freud, die habe er selbst mit seiner Psychoanalyse ausgelöst. Das sei auch der Grund, weshalb seine Psychoanalyse von manchen so massiv abgelehnt werde. Schließlich habe er, Sigmund Freud, gezeigt, dass der Mensch nicht einmal mehr Herr im eigenen Haus ist, sondern zwischen seinem Gewissen und seinen unbewussten Trieben hin und her gerissen ist. Eine Kränkung des Menschen. Auch die Zuhörer Jesu fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt. Dabei haben viele von ihnen gerade eben erst begonnen, Jesus und seiner Botschaft Glauben zu schenken. Aber anstatt sich zu freuen und seine neuen Sympathisanten freundlich zu begrüßen, brüskiert sie Jesus irgendwie. Der Aufruf, seine Worte auch in Zukunft und auf Dauer zu beachten und so die Wahrheit zu erkennen, dieser Aufruf, der mag ja noch zu verkraften sein. Aber die Verheißung, die Jesus damit verbunden hat, die ist für seine Zuhörer offenbar zu viel des Guten. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum ist das für sie zu viel? Weil sie im Umkehrschluss daraus schließen, dass Jesus sie für unfrei hält. Und deshalb sind sie beleidigt. Wie? Frei machen willst du uns? Wieso denn? Wir sind doch frei. Wir sind Abrahams Kinder, immer schon gewesen. Auch die großen Weltmächte haben uns nicht versklaven können. Zwar mussten wir uns äußerlich immer wieder so manchem Eroberer beugen, aber innerlich sind wir niemals Sklaven von irgendjemand gewesen. Wir haben uns unsere innere Freiheit bewahrt. Was also soll das? Aber Jesus antwortet ihnen, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Was meint er damit? Jesus behauptet, dass unsere sündigen Taten und unser inneres Sein zusammenhängen. Oft versuchen wir das zu trennen. Nicht nur bei uns selbst, sondern auch dann, wenn jemand, mit dem wir gut befreundet sind, einen Fehler macht. Dann betonen wir, dass er trotzdem sozusagen im Grunde genommen ein guter Kerl ist. Es ist ein Irrtum, wenn wir meinen, dass es bei der Sünde um rein äußerliche, punktuelle Handlungen geht, die mit dem Kern unserer Person nichts zu tun haben. Unser Handeln zeigt, was mit uns los ist. Und es ist auch eine Illusion, wenn wir versuchen, uns auf unseren inneren Kern, auf unser innerstes Inneres zu besinnen, um auf diese Weise ein besserer Mensch zu werden. Der Kern ist nämlich selbst betroffen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind und nicht aus unserer Haut heraus können. Wir sündigen, weil wir Sklaven der Sünde sind. Sünde bindet. Sie ist nicht einfach da und lässt uns in Ruhe. Die Sünde vereinnahmt uns ganz. Die Sünde nimmt uns in Besitz. Wir sind gefangen. Wir sind unfrei. Bei der Lehre vom unfreien Willen geht es nicht um die Frage, ob wir frei sind, uns beim Frühstück zwischen Kaffee oder Tee zu entscheiden. Es geht darum, ob der Mensch selbst sich von der Sünde abwenden und sich von sich aus eigener Kraft Gott zuwenden kann. Das Evangelium sagt uns, dass das nicht geht. Wir sind gefangen. Luther erkannte, der Wille des Menschen ist keineswegs frei. Unser Wille, der ist erfüllt von dem Bedürfnis nach Selbstdarstellung und Selbstrechtfertigung. Wir sind von Natur aus gegen Gott. Wir halten uns selbst für den Mittelpunkt des Universums und wollen von uns aus nichts mit Gott zu tun haben. Das ist unsere Natur. Und wir können nicht raus aus unserer Haut. Wir können uns nicht selbst befreien. Wir sind der Sünde Knecht. Wir sind nicht Herr in unserem eigenen Haus, sondern wir sind in unserem Inneren gespalten und gefangen. Mit unserem Verstand oder mit unserer Willenskraft können wir da nichts ausrichten. Dazu ist unsere Versklavung zu gründlich. Schließlich sind gerade unser Wille und ist gerade auch unser Verstand unter der Herrschaft der Sünde. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, der da außen vor wäre und nicht betroffen wäre von der Sünde. Deshalb kann die Befreiung von der Sünde nur von außen kommen. So wie bei der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Natürlich gab es da auch einen deutschen Widerstand gegen Hitler. Mit etwas Glück hätte der deutsche Widerstand gegen Hitler vielleicht viel unschuldiges Leid verhindern können. Aber er hat sein Ziel nicht erreicht. Und ohne den militärischen Druck von außen, ohne die Einsicht, dass die Niederlage der deutschen Wehrmacht unvermeidlich ist, wäre auch der deutsche Widerstand gegen Hitler noch viel, viel schwächer ausgefallen. Am Ende, und darauf kommt es jetzt an, ist Hitler allein von den Alliierten besiegt worden. Und deshalb hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker den 8. Mai 1945, den Tag der Kapitulation, einen Tag der Befreiung genannt. Einer Befreiung von außen. Wir sind der Sünde Knecht. Wir können unserem Leben aus eigener Kraft keine neue Richtung geben. Nur noch ein Gott kann uns retten, hat der Philosoph Martin Heidegger in einem Interview mit dem Spiegel formuliert. In Jesus Christus hat er es getan. Verse 35 und 36. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus erklärt die Befreiung von außen mit einem Vergleich aus der damaligen Lebenswelt. Er spricht von einer Hausgemeinschaft, wie sie damals üblich ist. Und zu dieser Hausgemeinschaft gehören unter anderem die Sklaven, aber eben auch die Söhne des Hausherrn. Nun bestehen zwischen einem Sklaven und einem Sohn ziemliche Unterschiede. Einen dieser Unterschiede greift Jesus heraus. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Jüdische Sklaven müssen im 7. Jahr, dem Sabbatjahr, freigelassen werden. Das ist natürlich grundsätzlich eine sehr gute Sache. Aber darum geht es Jesus hier nicht. Ihm geht es darum, dass ein Sklave nicht auf Dauer zum Haus gehört. Anders der Sohn. Er hat Heimatrecht im Haus seines Vaters. Der Sohn bleibt ewig. Die Moral von der Geschichte liegt in der dann folgenden Aussage. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der Sohn des Hauses kann dafür sorgen, dass die Sklaven richtig dazugehören. Er kann dafür sorgen, dass sie als freie Menschen für immer im Hause des Vaters bleiben können. Wer dem Sohn nahe steht, der hat einen Dauerplatz im Haus seines Vaters. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat sich für uns aufgeopfert. Dadurch hat sich alles geändert. Er hat uns befreit. Wir gehören zu ihm. Wir haben einen Platz im Hause Gottes. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir haben dem nichts hinzuzufügen. Es ist Gnade. Nichts als Gnade. Liebe Gemeinde, viele Christen verstehen den Menschen als einen Ertrinkenden, dem Gott ein Rettungsseil zuwirft. Der Ertrinkende muss einfach nur zupacken und er muss dieses Seil bis zum Schluss festhalten. Mehr muss er nicht tun. Aber das ist von ihm gefordert. Dieser Vergleich leuchtet ein. Und die Forderung, das Rettungsseil zu packen und es festzuhalten, klingt nicht nach einer Überforderung, klingt als eine reine Selbstverständlichkeit. Aber dieser Vergleich verkennt, was Gott in Jesus Christus getan hat. Und er verharmlost die Situation des Menschen. Jesus Christus ist mehr als ein Rettungsseil, das einem Ertrinkenden zugeworfen wird. Und ob der sündige Mensch in der Lage ist, das Seil zu packen und festzuhalten, ist mehr als fraglich. Um im Bild zu bleiben. Das Evangelium schildert einen Rettungsschwimmer, der aus ziemlicher Höhe abgesprungen ist, um einen Ertrinkenden zu retten. In seiner Panik wehrt sich der Ertrinkende gegen seinen Retter und schlägt wie wild um sich. Deshalb muss der Rettungsschwimmer ihn erst überwältigen, bevor er ihn packen und retten kann. Die Rettung gelingt, aber der Rettungsschwimmer kommt dabei ums Leben. So steht es um uns und so hat Gott uns in Jesus Christus gerettet. Und das ist der springende Punkt bei der Lehre Martin Luthers vom unfreien Willen. Wir sind allesamt Sünder, lebendig tot und Knechte der Sünde. Wir können unserem Leben aus eigener Kraft keine neue Richtung geben. Deshalb hat Gott in Jesus Christus alles für uns getan. Luther schreibt, wenn wir glauben, dass Christus die Menschen durch sein Blut erlöst hat, sind wir gezwungen zuzugeben, dass der ganze Mensch verloren gewesen ist. Wir werden sonst Christus überflüssig machen. Die Lehre vom unfreien Willen ist also untrennbar mit der Einsicht verbunden, dass Gott uns allein aus Gnaden gerettet hat. Sonst wäre ein allein aus Gnaden unsinnig. Sonst wäre vielleicht immer noch viel von der Gnade Gottes die Rede, aber sie wäre es nicht allein. Da wäre dann noch irgendeine Form von Selbstbeteiligung des Menschen. Aber es geht hier natürlich nicht darum, dass alles gedanklich, logisch, sauber zusammenpasst. Dass sola gratia, allein aus Gnaden und die Lehre vom unfreien Willen. Es geht natürlich darum, dass wir bei Gott aufatmen und bei ihm zur Ruhe kommen können. Es geht darum, dass wir uns unserer Erlösung gewiss sein können. Gewissheit, Heilsgewissheit gibt es für uns nur dann, wenn es nicht auf uns ankommt, sondern allein auf Gott. Wenn es in irgendeiner Weise auf uns ankäme und sei dieser Beitrag noch so klein, wir könnten uns unserer Erlösung nicht sicher sein. Die Lehre vom unfreien Willen stellt klar, es kann gar nicht auf uns ankommen. Wir sind Gefangene der Sünde und steuern auf den Tod zu. Gott allein kann daran etwas ändern. Sonst wären wir verloren. Aber wir sind nicht verloren. Jesus Christus hat unsere Sünde und ihre Folge, den Tod, auf sich genommen. Er hat uns befreit. Er hat uns Heil und Leben geschenkt. Christus nahm den Tod in Kauf. Er gab sein Leben in Zahlung. Er machte unser Soll zum Haben. Wir sind frei. Martin Luther selbst hat es am Ende seiner Schrift vom unfreien Willen so formuliert. Hör noch einmal Originalton Martin Luther. Ich bekenne für wahr in Bezug auf mich, wenn es irgendwie geschehen könnte, möchte ich nicht, dass mir ein freier Wille gegeben werde oder dass etwas in meiner Hand gelassen würde, womit ich nach dem Heil streben könnte. Denn mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Denn welches Werk auch immer vollbracht wäre, immer bliebe der beunruhigende Zweifel zurück, ob es Gott gefalle oder ob er irgendetwas darüber hinaus fordere. Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk und Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine Teufel, keine Widrigkeit ihn werden überwältigen oder mich ihm werden entreißen können. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, schreibt Paulus in Römer 9, Vers 16. Martin Luther hat das neu entdeckt. Dafür können wir uns nicht oft genug bedanken. Das können wir von ihm lernen. Jeder einzelne von uns und auch als weltweite Adventgemeinde. So können wir leben. So können wir aus dem Evangelium leben, als befreite Menschen. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater, unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir immer wieder dein Evangelium hören können. Die unglaubliche Nachricht, dass du dich in deinem Sohn Jesus Christus ganz auf unsere Seite gestellt hast und wir allein daraus leben können. Danke dafür, dass du uns befreist und immer wieder neu befreien willst von falschem Denken über dich. Auch von dem Denken, dass wir einen Beitrag leisten können und dass unser Schicksal nur die logische Folge unseres Tuns ist. Danke dafür, dass du uns überreich beschenkst, dass wir auch akzeptieren können, welche Grenzen wir in unserem Leben haben und aufschauen können auf dich, der uns unendlich liebt und alle Grenzen überschritten hat. Danke dafür, dass wir aus deiner Liebe jeden Tag leben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.